Das Thema unserer heutigen Predigt heißt: Aus Abram wird Abraham. Aus Abram wird Abraham. Und wir kommen heute wieder zu diesem Mann, der hier im Mittelpunkt steht. Hier in den ersten Kapiteln des ersten Buches Mose oder in diesen Folgekapiteln. Wir kommen zu diesem Mann, von dem es in 1. Mose 15, Vers 6 heißt, dass er dem Herrn glaubte. Wie es auch auf unserem Monatsprogramm steht. Abraham glaubte dem Herrn. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Ja, und er wurde deshalb sogar Freund Gottes genannt. Das ist unbegreiflich, wenn Gott Menschen zu Freunden erklärt. Doch trotzdem, dass Abraham an Gott und seine Zusagen und Verheißungen glaubte, ließ er sich manches Mal auch noch auf menschliches Vernunftdenken ein. Wir haben uns ja das letzte Mal in Kapitel 16 diese verhängnisvolle Sache angeschaut, mit diesem Vorschlag, den Sarai an Abraham unterbreitete, dass sie aus menschlichem Denken und letztendlich aus Unglaube und auch aus Ungeduld ihrem Mann Abraham empfohlen hatte, ja, er soll doch zur Magd Hagar gehen, damit von ihr ein entsprechender Nachkomme hervorgehen soll. Gott bringt es scheinbar nicht zustande, also müssen wir ein bisschen nachhelfen. Doch Gott hat es nicht so gemeint. Gott hat abgewunken. Sondern Gott, der Herr, wollte, dass aus Abraham und aus seiner Frau Sarah der verheißene Nachkomme hervorgehen soll. Doch inzwischen war es geschehen. Die Hagar, die Magd, wurde schwanger. Und was gab es da für ein Gezänke zwischen Hagar und Sarai? Und Abraham wurde auch mitten hineingezogen. Und wir haben das letzte Mal die Lehre daraus gezogen, aus Unglaube und Ungeduld kommt nichts Gutes hervor. Gilt auch für unser Glaubensleben. Aus Unglaube und aus Ungeduld kommt nichts Gutes hervor. Jede Ungeduld bringt einen Ismael hervor. Und unter den Folgen Ismaels haben wir bis heute zu leiden. Aus Ismael gingen die arabischen Völker hervor, welche bis heute mit Isaak, beziehungsweise den Nachkommen Isaaks, dann den Israeliten, Isaak, Jakob und dann eben die 12 Stämme Israel und dann das ganze Volk, die Nation Israel, hat heute mit Ismael zu kämpfen oder mit den Nachkommen Ismaels zu kämpfen. Sie stehen mit Israel und die arabischen Völker stehen miteinander in Konflikt. Der sogenannte Nahostkonflikt ist bis heute im Grunde nichts anderes als, kann man sagen, ein Bruderkrieg. Es ist ein Bruderkrieg. Ismael gegen Isaak. Die arabischen Völker gegen Israel. Somit möchte ich jetzt bereits zum ersten Punkt kommen, weil Gott zu Abraham gesagt hat, wandle vor mir und sei tadellos. Erstens, wandle vor mir und sei tadellos. Gott fordert von Abraham und von seinen Kindern einen tadellosen Wandel. Die sehen wir hier in Kapitel 17, Vers 1b, wo Gott zu Abraham sagt, ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir und sei tadellos. Doch wir sehen, dass Abraham im Voraus nicht immer tadellos war. Und was wir im Leben von Abraham und in seinem vorherigen Versagen sehen, das ist allein Gottes Treue. Gott hat sich zu diesem Mann gestellt. Abraham machte Fehler und doch hat sich Gott nicht von ihm abgewandt. Das dürfen auch wir als Kinder Gottes, die wir die geistlichen Erben von Abraham sind, in ähnlicher Weise erleben. Obwohl unser himmlischer Vater von dir und von mir Gehorsam fordert und wir so oft am Versagen sind, diesen Fehler und jenen Fehler machen, manchmal untreu sind, trotz unserem Versagen bleibt Gott immer treu. Er ist immer da, auch in deinem und meinem Leben. Er ist immer der Treue und der Wahrhaftige. Und er wird diejenigen, die er zu seinen Kindern auserkoren hat oder die er zu seinen Kindern gemacht hat, die wird er nicht verwerfen. Und unser Herr hat sich an dir und an mir nicht getäuscht, trotz allem Versagen. Unser Herr hat sich an dir und an mir nicht getäuscht, indem er dich und mich zu seinen Kindern gemacht hat. Da hat sich Gott nicht getäuscht. Wenn Kind, dann für immer Kind. Und wenn Kind, dann auch Erbe. Und wenn Kind, dann auch geliebtes Kind. Geliebtes Kind. Doch wir wissen, dass Kinder nicht immer Liebe zurückgeben. Kinder haben verschiedene Entwicklungsphasen, bis sie erwachsen sind. Heute machen wir da ein bisschen viel Trubel drum. Aber manchmal sieht man es auch ganz deutlich. Manchmal sind Kinder ganz ausgeglichen. Sie sind ganz brav, je nachdem, wie sie auch ausgeschlafen haben oder wie ihre momentane Situation ist. Sie hören auf die Eltern und gehorchen. Und ein anderes Mal, da sind sie nur am Quäken, sie sind unausgeschlafen, sie sind grantig und letztendlich auch ungehorsam. Ja, vielleicht tun sie dann auch gerade in dieser Situation verkehrte Dinge, weil sie nicht auf die Eltern hören und auch den Eltern nicht gehorchen. Ähnlich ist es in unserem Glaubensleben. Jeder von uns macht im Laufe seines Glaubenslebens Erfahrungen mit dem Herrn. Er macht Erfahrungen mit dem Herrn und seinem Wort. Ich denke, das kann jeder von uns bestätigen. Doch in manchen Punkten wird es auch jeder von uns bestätigen können, dass man im Glaubensleben hätte besser vorwärts kommen können. Man hätte tatsächlich besser vorwärts kommen können, wenn man dem Herrn und seinem Wort mehr gehorcht hätte. Wenn man ihm mehr vertraut hätte. Wenn man sich dem Herrn mehr hingegeben hätte. Wenn man doch das getan hätte, was er sagt in seinem Wort. Wenn man es nicht immer beiseite geschoben hätte. Oder wenn man sich gar nicht drauf gestützt hat. Und da frage ich euch, wie dumm ist es, wenn wir von Gott sein Wort bekommen, wenn wir da wirklich die Lebensanleitung haben, die er für uns gedacht hat, und sagt, lebe nach diesem Wort, und zu diesem Wort werde ich mich immer stellen, sagt Gott. Da gibt es gar kein Zurücknehmen. Und wenn du in diesem Wort und mit diesem Wort lebst, oder mein Wort befolgst und meinen Willen suchst, dann wirst du gesegnet werden. Das kann gar nicht anders sein. Und da wird es Wachstum geben im Glaubensleben. Und auf der anderen Seite ist es auch so, alles zu wissen aus dem Wort, das bewahrt vor Torheit nicht. Alles zu wissen aus dem Wort bewahrt vor Torheit nicht. Das ist unser großes Problem. Es ist auch gut und wichtig, dass wir viel wissen. Es ist auch wichtig, dass unsere Erkenntnis wächst. Aber wir müssen auch viel dafür beten, dass wir das Wort Gottes im Leben umsetzen können. Dass wir echte Praktiker vom Wort Gottes werden. Dass wir ganz klar erkennen, wie soll ich jetzt das, was ich gehört habe, umsetzen? Wie soll ich das zur Anwendung bringen? Es lässt sich nicht alles direkt anwenden, aber vieles, vieles ist sehr, sehr praktisch im Wort Gottes. Und es ist wirklich dumm, wenn wir von Gott eine Lebensanleitung bekommen und diese nicht befolgen. Das ist genauso, wenn man von einer Maschine oder von einem Gerät eine Betriebsanleitung bekommt und dann wurschtelt da zuerst mal rum und macht alles kaputt, bevor man dann mal anfängt, jetzt könnte ich ja mal die Betriebsanleitung aufschlagen, wie es überhaupt funktioniert. Da bist du mir wahrscheinlich schon x-mal auf die Nase gefallen im Glaubensleben. Die Bibel zeigt uns an vielen Stellen, dass es kluge und törichte Leute gibt. Das zeigt uns auch der Herr Jesus im Neuen Testament auf. Zum Beispiel der törichte Mann, der baut sein Haus auf Sand. Wie dumm, wenn man nicht auf Fels baut, wenn man nicht auf festen Grund baut. Er baut sein Leben auf seine eigenen Ideen. Vielleicht ist sogar ein Gläubiger, der sagt, ja, ich schaffe das schon ohne Gottes Wort. Irgendwie kriege ich das schon zurecht. Nein, er kriegt es nicht zurecht. Wir müssen auf Gottes Wort bauen. Man baut letztendlich auch auf seine eigenen Ideen, auf seine eigenen Gedanken. Der kluge Mann dagegen, was tut er? Der kluge Mann weiß, er braucht Fundament, er braucht massiven Fels, wenn das Haus halten soll. Und er sagt, das ist mein Fundament und da baue ich mein Lebenshaus drauf, da soll es aufgerichtet werden. Der 1. Korintherbrief, Kapitel 3, sagt, einen anderen Grund kann niemand legen. Und jeder sehe zu, wie er darauf baue. Das ist unser Lebenshaus, das wir auf dieses Erlösungswerk, auf Gottes Wort und mit Gottes Wort aufbauen. Und das ist entscheidend. Der kluge Mann baut auf den Fels. Er baut auf Gottes Wort. Er glaubt Gottes Wort und er tut, was Gottes Wort sagt. Oftmals sieht es so aus, als ob wir lauter Nachteile hätten, wenn wir doch das tun, was Gottes Wort sagt. Der Teufel sagt ja, wenn du das tust, da wird es dir nicht gut gehen. Da wirst du nur Nachteile haben und du wirst immer traurig sein. Aber wisst ihr, was das eigentliche Wirken ist? Gott wird uns segnen, wenn wir sein Wort befolgen. Er wird immer Segen und Freude schenken. Wenn es zunächst vielleicht auch mit Anfechtungen und Widerstand geschieht, das Wort Gottes zu befolgen, aber Gott wird es immer segnen. Und der Teufel muss weichen. Am Ende werden wir immer sehen, dass Gott den Glauben und den Gehorsam reichlich belohnt. Und halten wir beständig daran fest, dass Gottes Wort und Gott selbst schließlich die Wahrheit ist. Und Gott wird sich immer, er wird sich immer zu seinem Wort, zur Wahrheit stellen. Und da machen so viele Leute auch ein Theater drumherum. Ja, die Bibel, ist es Gottes Wort und kann man das überhaupt glauben? Und das ist ja eh nur von Menschen geschrieben und hin und her. Wisst ihr, was das beste Argument ist, den Leuten zu sagen? Das, was der Herr Jesus sagt in Johannes 7, Vers 16 und 17. Er sagt dort zu den Leuten, die ihn angeprangert haben und seine Lehre, er sagt zu ihnen, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat, von dem kommt die Lehre. Und will jemand seinen Willen tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich aus mir selbst rede. Und das muss jeder Mensch selbst erkennen. Sag mal zu den Menschen, lies die Bibel und tu das, was da drin steht, dann wirst du es erkennen, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Das ist das einfachste Prüfkriterium. Gott stellt sich zu seinem Wort und sein Wort ist lebendig. Das Beste, was ein Mensch tun kann. Will jemand seinen Willen tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich aus mir selbst rede, sagt der Herr Jesus. Wenn wir also anfangen, das Wort Gottes in unserem Leben umzusetzen, so werden wir es erkennen, dass sich der himmlische Vater dazu stellt und dass es die Wahrheit ist. Es kann nicht anders sein. Und jetzt kommen wir wieder zu Abraham. Circa 13 Jahre waren jetzt mit dieser Sache, mit der Magd Hagar und mit der Geburt Ismael ins Land gezogen. 13 Jahre sind verflossen. Unwahrscheinlich lange eigentlich von Menschenleben. So lange noch zu warten auf eine weitere Verheißung. Und jetzt war Abraham schon 99 Jahre alt. So ein hohes Alter. Und jetzt erschien ihm der Herr wiederum. Und der Herr sprach zu Abraham in Vers 1, ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir und sei tadellos. Ich will meinen Bund stiften zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Also Gott sagt, ich bin es, der hier mit dir redet. Ich bin der allmächtige Gott. Warum sagt er hier der allmächtige Gott? Weil er alle Macht hat, weil ihm nichts unmöglich ist. Er ist allmächtig, unser Gott. Und weil er allmächtig ist und weil Gott mit Abraham noch was vorhat und er hat auch mit dir und mit mir noch was vor, deshalb sagt er zu Abraham, aber natürlich auch zu dir und zu mir, wandle vor mir und sei tadellos. Oh, das hört sich schwer an. Was bedeutet das, wenn Gott zu Abraham sagt, wandle vor mir und sei tadellos? Bedeutet Tadellosigkeit, Sündlosigkeit zu haben? Völlig perfekt zu sein? Wir wissen, Abraham war auch nicht sündlos. Das haben wir gesehen in den vorherigen Kapiteln. Doch tadellos bezieht sich auf einen Gott wohlgefälligen Wandel. Auf einen Wandel, der sich auf Gott hin ausrichtet, der sich nicht nach anderen Dingen ausrichtet, der auf Gott hört, der Gott vertraut und Gott Glauben schenkt und an seinem Wort festhält. Oh, das ist vor Gott wohlgefällig. Und wenn man dann noch seinem Wort gehorcht, wenn man es zur Ausführung bringt. Das Neue Testament zeigt uns auch, viele Stellen für unseren Wandel, wie unser Wandel aussehen soll mit Gott, dass wir immer tadelloser werden. Wenn man das Neue Testament durchlesen und die Briefe von Paulus oder die anderen Briefe, da geht es eigentlich ständig um die Ausrichtung zu Gott. Wie sollen wir wandeln? Wie gefällt es Gott? Es geht um den Glauben, es geht um Vertrauen, es geht um die Liebe zu Gott, es geht um den Gehorsam, es geht um die Ablegung der Sünde, es geht um Heiligung, es geht um die Aufrichtigkeit vor Gott und vieles mehr. Ja, und wir sollen beständig in diesem Bewusstsein leben, dass vor Gottes Augen nichts unsichtbar ist. Vor Gottes Augen ist nichts unsichtbar, sondern Hebräer 4, Vers 13 sagt, dass vor ihm alles bloß und aufgedeckt ist. Vor ihm ist alles bloß und aufgedeckt. Alexander McLaren, der brachte Tadellosigkeit folgendermaßen zum Ausdruck. Er sagte, Gottes Wille für uns sollte unser Ziel und unser eigener Wille sein. Ich sage es nochmal. Er sagte, Gottes Wille für uns sollte unser Ziel und auch unser eigener Wille sein. Ja, dass wir Gottes Wille zu eigen machen und Gottes Willen zu unseren eigenen Zielen erklären. Und Warren W. Wirspe, ein Bibelausleger, sagt, es liegt mehr Segen darin, wenn man Verlangen hat, das noch nicht Gewonnene zu gewinnen, als in täglicher Zufriedenheit nach Teilerfolgen zu erlahmen. Es liegt mehr Segen darin, wenn man das Verlangen hat, das noch nicht Gewonnene zu gewinnen, als in täglicher Zufriedenheit nach Teilerfolgen zu erlahmen. Besser ist es, sagt Warren W. Wirspe, mit einem aufwärtsgewandten Blick den unbezwingbaren Gipfel zu erklimmen, als sich in einem satten Tal dem Müßiggang hinzugeben. Damit ist gemeint, dass man sich nicht selbstzufrieden im Glaubensleben zurücklehnen soll. Ach, jetzt bin ich ja bis hierher gekommen oder jetzt habe ich ja das geschafft und jetzt kann ich mal die nächsten 2 Jahre mich zur Ruhe setzen. So einfach geht es nicht. Oder wenn man sich nun mal eine Woche vom Glaubensleben zurücklehnen will, das geht nicht. Wir kommen nicht zurecht ohne unseren Herrn. Und wenn Müßiggang eintritt, dann ist auch schnell die Sünde am Berg. Keiner von uns ist jemals fertig. Keiner von uns kann es sich eigentlich nur einen Tag erlauben, sich im Glaubensleben zurückzulehnen. Stillstand bedeutet hier Rückstand. Stillstand bedeutet Rückstand. Paulus gibt uns im Neuen Testament ein Beispiel, wo die Leute in der Rennbahn laufen. Und er sagt, lasst uns alles so laufen, dass wir den Siegeskranz bekommen. Lasst uns immer in Bewegung sein, lasst uns immer nach vorne schauen, lasst uns immer nach dem Ziel schauen. Wie bei einem Sportwettkampf. Wir kämpfen nicht gegeneinander, also bitte nicht falsch verstehen, wir sind keine Konkurrenten. Aber wir sollen alle nach vorne laufen, wir sollen uns immer weiter bewegen im Glaubensleben. Das ist leider auch bei manchen Theologiestudenten so oder bei Bibelschülern. Sagen Sie, jetzt habe ich 3 Jahre die Bibel studiert. Und jetzt habe ich so viel von Gottes Wort aufgenommen. Und jetzt weiß ich so viel. Und jetzt kann ich bestimmt mal das nächste Jahr ausruhen. Nee, ganz bestimmt nicht. Sonst ist der Tod im Topf. Nun, was tut Abram, als Gott der Allmächtige mit ihm spricht? Hier steht im Grundtext, El Shaddai hat mit ihm gesprochen. Das heißt, der Gott der Allmächtige. Abram fällt zunächst auf sein Angesicht vor Gott nieder. Er erkennt Gott und weiß, jetzt rede Gott mit ihm und er fällt auf sein Angesicht, er legt sich auf den Boden. Er begibt sich in die Position der Unterwerfung. Er begibt sich in die Position der Anbetung. Und wenn wir es genau hinschauen, dann sollte jeder Gläubige vor dem Herrn niederfallen, wie es Abraham getan hat. Wenn wir erkennen, Gott will mit uns reden, dann sollten wir wenigstens auf die Knie gehen, auf ihn hören. Wir haben es so nötig, auf ihn zu hören. Und wenn er, unser Herr, allmächtig ist, wenn er der Allmächtige ist, wer sind dann wir, dass wir seinem Willen widerstreben können? Wenn der Mensch im Staub liegt, dann kann der Allmächtige mit ihm reden. Hier sagt der Herr in 1. Mose 17, Vers 1 bis 4, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei tadellos. Ich will meinen Bund stiften zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welcher im Bunde mit dir steht und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Stiftung des Bundes. Erstens, wandle vor mir tadellos, zweitens, die Stiftung des Bundes. 1. Mose 17,2 Und ich will meinen Bund stiften zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Das war nicht ein neuer Bund, der hier auf Abraham zugekommen ist, den Gott hier mit Abraham machte, sondern es war der Bund, den Gott von Anfang an mit Abraham gemacht hatte. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, an 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Abraham, geh aus deinem Land, aus deines Vaters Haus, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. So will ich dich zu einem großen Volke machen und dich segnen. Da hat Gott schon diesen Bund gesetzt. Aber er bringt ihn hier wieder in Erwägung. Und er zeigt es, dass dieser Bund immer mehr, oder diese Verheißung dieses Bundes immer mehr in Bewegung kommt. Und dieser Bund wurde von Gott aufgerichtet. Über 7-mal lesen wir in diesem Kapitel, dass Gott von seinem Bund spricht, dass er seinen Bund aufrichten will mit Abraham. Es ist der Gott, der bereits mit Abraham im Bund steht. Und in diesem Bund, da sehen wir auch, wie eng diese Beziehung zwischen Gott und Abraham war. Und jetzt die Frage an dich und an mich. Stehst du auch mit Gott im Bund? Fragezeichen. Glauben wir auch an den Gott, der mit dir und mit mir im Bund steht? Ich denke, nach dem Abendmahl ist für uns kein Problem zu beantworten. Aber ich bin überzeugt, die meisten sind sich gar nicht darüber bewusst, dass Gott wirklich einen Bund mit uns eingegangen ist. Die haben noch nie direkt darüber nachgedacht. Diejenigen, welche unter uns verheiratet sind, die tragen normalerweise einen Ehering. Und da denken sie immer dran, wenn sie den Ehering sehen, ich bin mit einer Person verheiratet. Ich habe einen Bund gemacht mit einer Person. Ich habe den Bund der Ehe geschlossen. Und ich habe dieser Person aus Liebe das Eheversprechen gegeben. Und zwar solange ich hier auf Erden bin und lebe. Und wie ist die Sache mit dem Herrn Jesus? Was hat er getan? Als wir uns als Sünder erkannten und an ihn gläubig geworden sind? Was hat er getan, als wir erkannt haben, Herr Jesus, ich brauche dich? Und als wir gesagt haben, Herr Jesus, rette mich, vergib mir, reinige mich von meinen elendigen Sünden und Verfehlungen, dies und das, wasche mich rein, o Herr, durch dein kostbares und teures Blut, komm du in mein Herz. Sei du ab jetzt der Herr meines Lebens, ab jetzt will ich für dich leben, dir dienen und dir gehorchen. Was hat der Herr Jesus in diesem Augenblick getan? Zuerst hat er dich beim Wort genommen. Johannes 6, Vers 37 sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und es geschieht noch etwas. Es tritt dieser Bund in Kraft. Es tritt der Bund seines Blutes in Kraft. Durch sein Blut sind wir von unseren Sünden reingewaschen worden. Und wir haben es vorhin im Abendmahl gehört, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Es ist der neue Bund in seinem Blut, den er mit dir und mit mir geschlossen hat. Und wie lange gilt dieser Bund? Bis in Ewigkeit. Er ist besiegelt. Halten wir also daran fest, trotz all unserer Fehlerhaftigkeit hält Gott an uns fest. Wer sich zum Herrn Jesus bekehrt hat, der steht mit ihm in einem ewigen Bund der Gnade. Vergiss das bitte nie. Und spätestens sollten wir uns in jedem Abendmahl daran erinnern, dass wir mit dem Herrn Jesus im Bund der Gnade stehen. Es ist der Gott, mit dem wir im Bunde stehen. Es ist der Gott, der auch mit Abraham im Bunde stand. Kommen wir wieder zu Abraham. Gott bestätigt es dem Abraham: Ich will dich reichlich mehren. Ich will dich über alle Maßen mehren. Er bestätigt Abraham die wunderbarsten und größten Verheißungen. Ich werde geben, ich werde segnen, ich werde dich weiterbringen, Abraham. Und wie ist das bei uns? Sind wir nicht auch von Gott beschenkt und gesegnet? Der Brief an die Epheser sagt in Kapitel 1, Vers 3, dass wir durch Christus, nur durch Christus, mit jedem geistlichen Segen gesegnet sind. Wir sind jetzt schon gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Jedoch müssen wir zum Alten Testament unterscheiden. Wir werden nicht zuerst mit materiellem Segen gesegnet oder mit vielen Nachkommen, sondern es geht vielmehr um die geistlichen Segnungen, um die geistlichen Güter. Und es ist so wunderbar zu wissen, dass Gott seinen ganzen Segen für dich und für mich in dem Herrn Jesus und durch den Herrn Jesus darreicht. Seinen ganzen Segen von oben herab. Er möchte es dir reichlich schenken. Als Kinder Gottes sind wir durch unseren Herrn Jesus reich beschenkt. Wir sind reich beschenkte Leute. Deshalb fehlt es auch niemals an Gottes Hilfe und an seinem Wirken. Doch an wem fehlt es oft? An dir und an mir. Es mangelt allerhöchstens an unserer Hingabe, an unserem Glauben, an unserem Gehorsam, dass uns die Segnungen zufließen. Auch Abraham und alle seine Nachkommen sollten dies nie vergessen, dass sie von Gott gesegnete Leute sind und mit ihm im Bunde stehen. In Vers 7 sagt der Herr: Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht. Das sei ein ewiger Bund, also dass ich dein Gott sei und deine Samens nach dir. Und dieser Bund, der sollte jetzt ein Zeichen haben. Es sollte erkennbar sein, wer mit Gott im Bunde steht. Und deswegen sollte sich Abraham und alle Männer seines Hauses beschneiden lassen. Das sollte als Zeichen dienen für diesen Bund. Die Beschneidung sollte darauf hinweisen, dass es sich hier um die Nachkommenschaft Abrahams handelt. Lesen wir ab Vers 10. Hier spricht Gott, der Herr: Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Ihr sollt aber die Vorhaut eures Fleisches beschneiden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes Knäblein von euren Geschlechtern, wenn es 8 Tage alt ist, sollt ihr beschneiden. Sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft. Von irgendeinem Ausländer, der nicht deines Samens ist. Was in deinem Hause geboren oder um Geld erkauft wird, soll beschnitten werden. Also soll mein Bund an eurem Fleische sein, ein ewiger Bund. Und wenn ein Knäblein an der Vorhaut seines Fleisches nicht beschnitten wird, dessen Seele soll aus seinem Volke ausgerottet werden, weil es meinen Bund gebrochen hat. Also die Beschneidung, die stand für den Bund Gottes, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Ich frage euch an dieser Stelle: Wer lässt sich heute noch beschneiden? Wer übt heute noch vordringlich die Beschneidung aus? Vordringlich ist es die jüdische Religion, die jüdischen Menschen und auch die Religion, die dem Islam angehört, oder die Menschen, welche der Religion des Islam angehören. Beide Religionen, welche diesen Ursprung in Abraham haben, die lassen sich heute vordringlich beschneiden. Warum tun das auch die Moslems? Ich habe es noch nicht genau nachgeforscht, ich möchte auch nichts Verkehrtes sagen. Jedenfalls ist es zu vermuten, weil Ismael eben auch ein Nachkomme Abrahams war und Ismael auch beschnitten wurde. Denn auch Israel wurde im Alter von 13 Jahren beschnitten, wie wir es in Vers 25 lesen. Und es ist ganz interessant, wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, da bitte ich euch mal Römer 4 mit aufzuschlagen. Römer Kapitel 4. Dass der Römerbrief die Beschneidung oder das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens aufzeigt. Römer 4, Vers 11. Paulus kam ja selber aus dem Judentum, er hat sich ja bestens ausgekannt. Und er sagt hier in Römer 4, Vers 11, und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, hier spricht er von Abraham, welchen er schon vor der Beschneidung hatte, auf dass er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Also Abraham empfing das Zeichen der Beschneidung, sagt Paulus ganz klar, als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Es war einfach ein Siegel, ein Zeichen der Gerechtigkeit seines Glaubens. Und Paulus sagt, welchen er schon vor der Beschneidung hatte. Er hatte den Glauben schon, bevor er beschnitten wurde. Der Glaube kam auch nicht durch die Beschneidung. Auf dass er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, deshalb vor der Beschneidung war er schon gerechtfertigt. Wir lesen ja schon in 1. Mose 15, dass er von Gott gerechtfertigt war. Also Abraham wurde für seinen Glauben vor der Beschneidung gerechtfertigt. Die Beschneidung selbst rechtfertigt niemanden vor Gott. Und genau das war der Irrtum, dem später das Judentum unterlegen ist. Oder vielleicht noch bis heute, dass sie meinen, Beschneidung würde vor Gott rechtfertigen. Genauso wie wenn heute christliche Leute glauben, dass man durch die Taufe in den Leib Christi hineingeboren wird oder aufgenommen wird. Weder die Beschneidung noch die Kindertaufe, nichts von beiden bringt uns in den Himmel, nichts von beiden rechtfertigt. Doch bei Abraham sollte es als Zeichen für die Glauben, für den Glauben und die für seine Nachkommenschaft, also für die Nachkommenschaft Abrahams dienen. Wer heute zum Glauben kommt und gerechtfertigt wird vor Gott, was trägt der für ein Siegel? Müssen sich die männlichen Gläubigen heute noch beschneiden lassen, weil es Gott damals dem Abraham befohlen hat? Nein. Gottes Wort sagt, heute gilt eine andere Beschneidung. Es ist etwas anderes dran. In Römer 2, Vers 29, da gibt uns Paulus das weiter. Römer 2, Vers 29. Er sagt, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und das ist eine Beschneidung, die im Herzen, im Geiste, nicht dem Buchstaben nachvollzogen wird. Eines solchen kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Eines solchen Lob. Also soll etwas anderes geschehen. Es muss eine Beschneidung am Herzen geschehen. Es muss im Geist geschehen und nicht im Buchstaben. Und wenn das geschieht, dann wird der Gläubige, der im Herzen beschnitten worden ist, mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das ist das Zeichen, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Und das ist der ewige Garant, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, dass wir zu Gott gehören. Andererseits natürlich auch der Blut seines Bundes. Und liebe Geschwister, da müssen wir einen Blick dafür bekommen. Wenn sich tatsächlich ein Mensch zu Gott bekehrt, wenn er von Neuem geboren wird, da sehen wir, dass das sehr, sehr viel in Bewegung ist. Wir sehen sehr, sehr viel, was da geschieht, wenn ein Mensch wirklich zu Gott hindurchdringt und wenn er sein Eigentum wird. Da tritt der Bund des Blutes in Kraft. Und er wird in seinem Herzen beschnitten. Und er wird erfüllt oder bekommt den Heiligen Geist und er wird versiegelt mit dem Heiligen Geist auf Ewigkeit. Das ist etwas Gewaltiges, was Gott da tut. Und wer den Heiligen Geist hat, der weiß, er hat einen Beistand, der immer da sein wird. Dein und mein Beistand ist immer da. Wir haben einen Tröster von Gott bekommen. Wir haben einen Ratgeber von Gott bekommen. Wir haben in dem Heiligen Geist die göttliche Kraft bekommen. Wir haben in dem Heiligen Geist die göttliche Liebe bekommen. Wir kriegen auch in dem Heiligen Geist die göttliche Erziehung. Er ist auch unser Erzieher. Andere sagen auch Zuchtmeister. Und vieles mehr. Der Heilige Geist, welcher auch der Geist des Vaters oder der Geist Jesu genannt wird, er ist einfach immer da. Und wenn wir ihn auch nicht sehen und wenn wir auch das Siegel nicht sehen, so ist es trotzdem da und wir sind nicht alleine. Das Einzige, was wir tun müssen, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann müssen wir auch im Geiste wandeln. Das ist unsere Aufgabe. Wer den Heiligen Geist hat, der soll auch im Geiste wandeln. Und das betrifft wiederum den ersten Punkt, den wir vorher angesprochen haben. Wandle vor mir tadellos, wie es Gott sagt. Wandle vor mir tadellos. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt war, Gott stiftet seinen Bund. Und jetzt kommen wir noch zu einem dritten Punkt. Aus Abram wird Abraham. Aus Abram wird Abraham. Gott lässt nicht einmal den alten Namen dieses Mannes stehen. Er gibt ihm so große Verheißungen, dass auch ein anderer Name her muss oder ein erweiterter Name. Mit dieser erneuten Zusage der großen Vermehrung soll Abram jetzt Abraham heißen. Und ab jetzt reden wir von Abraham. Abram ist ein Fürstentitel und bedeutet erhabener Vater. Und was heißt Abraham? Abraham bedeutet Vater der Menge. Also Abraham bleibt nicht nur ein erhabener Vater, sondern jetzt wird er ein Vater der Menge. Deswegen Abraham. Vielleicht hatten seine Hausgenossen ein bisschen drüber gelächelt. Abraham, der hatte ja viele Leute schon um sich herum geschart. Er hatte viele Leute in seinem Haus. Da waren viele Knechte und Mägde, viele Erkaufte. Da war eine große Menge an Menschen um ihn herum. Vielleicht haben da einige gelächelt. Abram, warum heißt du jetzt auf einmal Abraham? Warum sollen wir Abraham zu dir sagen? Bisher hast du doch Abram geheißen. 99 Jahre lang hast du Abram geheißen. Warum jetzt Abraham? Ja, weil es Gott so gesagt hat. Sagt einfach jetzt, ab jetzt Abraham zu mir. Gott hat mich so genannt. Ja, und was heißt Abraham? Abraham heißt Vater der Menge. Gott wird mich noch reichlich mehren. Ja, Abraham, wie soll denn das gehen? Das ist doch beinahe so unerklärlich wie bei Noah, wenn wir daran denken, dass er diese Riesenarche auf trockenem Land gebaut hat. War doch lächerlich, oder? Und jetzt kommt ein Abraham, der sich jetzt Abraham nennt und sagt, er wird viele Nachkommen noch haben mit 99 Jahren. Menschlich undenkbar. Abraham und Sarai waren inzwischen sehr alte Leute. Viel zu alt, um Kinder zu bekommen. Doch wenn Abraham entlang ging in der Landschaft und hat auf den Boden geschaut, da hat er den Wüstensand gesehen, dann musste er sich an Gottes Verheißung erinnern. So viele Nachkommen müssen wir Gott geben. Wie Sand am Meer. Und dann schaut er abends in den Sternenhimmel, sind nicht nur zwei Leuchten wie bei uns hier. Und dann sieht er im klaren Sternenhimmel die vielen Sterne im Himmel. Und dann muss er dran denken, Gott hat zu mir gesagt, es werden so viele Nachkommen aus mir hervorgehen. Hat keine Ahnung gehabt, wie das noch kommen soll. Jetzt wartet er schon so lange drauf. Es war unerklärlich. Viel zu alt, um Kinder zu bekommen. Aber er wusste, Gott hat es verheißen. Auch Sarai sollte nicht mehr Sarai heißen, sondern ab jetzt Sarah. Das sagt Gott der Herr in Vers 15. Und Gott sprach abermal zu Abraham, du sollst dein Weib Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Warum? Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Was bedeutet Sarai? Manche sagen, dass Sarai so viel wie verspotten oder lustig machen bedeutet. Weiß man nicht ganz genau, was bedeutet Sarah. Sarah bedeutet Fürstin, ist ein Fürstentitel oder sogar Prinzessin. Also auch sie wird erhoben. Sie kriegt einen Fürstentitel. Denn von nun an sollte sie die Stammesmutter von Fürsten und von Königen werden. Eine Stammesmutter von Fürsten und Königen. Und das ist sie auch tatsächlich geworden, wenn wir alleine an die Fürsten und Könige denken, die aus Israel hervorgegangen sind. Und wenn wir an den einen großen und wunderbaren König denken, den König aller Könige, den Herrn aller Herren, aus welcher Linie ging er hervor? Aus der Linie Sarahs. Unser Herr Jesus Christus. Vers 17, da fiel Abram auf sein Angesicht und lachte und sprach. Er hat sich vor Gott gebeugt und gedemütigt, aber es heißt in Vers 17, er lachte und sprach in seinem Herzen, er hat es nicht offen ausgedrückt. Er sprach in seinem Herzen, soll mir 100-Jährigem ein Kind geboren werden und Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abram sprach zu Gott, ach, dass doch Ismael vor dir leben sollte. Lass doch einfach Ismael diese Segnungen zukommen. Aber da sprach Gott, nein, ich lasse mich nicht überreden, nein. Vers 19, sondern Sarah, dein Weib, soll dir einen Sohn gebären und den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Und Gott hat es wahr gemacht. Ein Jahr danach, da ward Isaak geboren, der verheißene Nachkomme, dieses verheißene Wunderkind. Ich möchte so langsam zum Schluss kommen. Was nehmen wir aus dieser Predigt heute mit? Als erstens, denke daran, dass Gott treu ist. Das sehen wir so deutlich in Abrams Leben. Denke daran, dass Gott treu ist und dass er genau das erfüllt, was er verspricht. Denke daran, dass Gott nie zu spät kommt, wenn er auch manches Mal auf sich warten lässt. Glaube an Gott und glaube an seine Verheißungen. Und halte daran fest, dass es auch du und ich, dass es auch wir mit dem allmächtigen Gott, mit El Shaddai zu tun haben, der mit uns im Bunde steht. Denke daran, dass auch ihm oder dass diesem Gott kein Ding unmöglich ist. Und als letztes, in Christus Jesus hast du Zugang zu allen göttlichen Segnungen in den himmlischen Regionen. Wandle vor ihm und sei tadellos. Halte fest an seinem Bund. So wird es an seinen Segnungen nicht fehlen. Amen. Beten wir noch. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das Leben Abrahams. Wir danken dir, dass du der treue und wahrhaftige Gott bist. Und wir danken dir, dass du Abram bedingungslos erwählt hast. Du wolltest Gehorsam und ein tadelloses Leben von Abram. Das forderst du auch von uns. Aber auch wir dürfen in dieser Bedingungslosigkeit drinstehen, in diesem Bund der Gnade. Das ist so gewaltig. Und dafür danken wir dir, Herr, dass wir einfach das Heil in dir ergreifen durften, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, dass du uns versiegelt hast mit dem Heiligen Geist und dass du uns weiterbringen wirst bis zu deiner ewigen Herrlichkeit. Gib uns wieder neuen Mut, gib uns neue Kraft, lass uns auf dein Wort und auf deine Verheißungen bauen. Hilf uns, Herr, dass wir nicht versagen, sondern dass wir dir gefallen, dass du Freude haben kannst an jedem von uns. Wir danken dir und preisen dich im Namen Jesu. Amen.